eine flammende Rede.
Passt bestimmt zu meiner Person.
Aber gut. Liebe Gemeinde, ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit den ersten Kapiteln des Markus-Evangeliums beschäftigt. Und eigentlich ist mir schon klar, dass der Markus und die ersten Kapitel keine klassische Grundlage für eine Pfingstpredigt ist. Aber ich versuche trotzdem, diesen Bogen vom ersten Kapitel des Markus-Evangeliums zur Pfingstbotschaft zu schlagen. Denn es gibt eine großartige Linie unseres Gottes und seines geliebten Sohnes heute zu uns. Almut wird uns die Verse jetzt mal vorlesen.
Ich lese Markus 1, Vers 1 bis 11 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Dies ist die Heilsbotschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Alles begann so, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt worden war. Gott wird einen Boten senden, der die Welt darauf vorbereiten soll, dass Gottes Sohn kommen wird. Der Prophet Jesaja hatte vorausschauend die Aufgabe dieses Boten so beschrieben: Ich höre jemand in der Wüste rufen: Macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg, damit er kommen kann. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste, taufte und verkündete den Leuten, die zu ihm kamen: Ändert euch von Grund auf und kehrt um zu Gott, damit er euch eure Sünden vergeben kann. Und lasst euch von mir taufen. Viele Menschen aus der ganzen Provinz Judäa und aus Jerusalem kamen, um Johannes zu hören. Sie bekannten ihre Sünden und er taufte sie im Jordan. Johannes war sehr einfach gekleidet. Er trug einen groben, aus Kamelhaar gewebten Mantel, der von einem Lederriemen zusammengehalten wurde. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig, den er draußen fand. Er rief den Leuten zu: Nach mir wird einer kommen, ein anderer kommen, der viel mächtiger sein wird, als ich es bin. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In dieser Zeit kam Jesus von Nazareth aus der Provinz Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Gleich nach der Taufe, als Jesus aus dem Wasser gestiegen war, sah er, wie sich der Himmel über ihm öffnete und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Dabei hörte er eine Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist.
Manfred hat richtig recht gehabt, als er gesagt hat, als Manfred den großen Bogen geschlagen hat, vom Kommen Jesu über die Kreuzigung, Auferstehung und dann zur Pfingstbotschaft. Nichts anderes ist bei Markus. Als er sein Evangelium schreibt, ist er in einer genau ähnlichen Situation. Warum? Weil Markus eben auch die ganze Geschichte kennt. Als Markus diese Verse schreibt, dies ist die Heilsbotschaft, weiß er den Ausgang. Er schreibt diese Verse im Rückblick. Er wusste um das Leben von Jesus. Er wusste von dem Kommen in diese Welt. Er wusste von seinem Leben und Wirken während seiner sichtbaren Anwesenheit auf Erden. Er wusste von seiner Kreuzigung, aber er wusste auch von der Auferstehung. Und er wusste von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Markus hat also genau die gleichen Informationen wie wir auch. Und er war auch damals schon ein Teil der weltweiten Mission. Er war selbst nicht bei den 12 Aposteln, aber wir können davon ausgehen, dass er Jesus persönlich kannte. Er ist damit einer, der weiß, wie Jesus von dieser Erde zurück zum Vater kehrte. Markus weiß um das Kommen Jesu Christi auf dieser Erde und er weiß aber auch um die Rückkehr. Und Markus steht nun vor der Aufgabe, das alles niederzuschreiben. Markus Greiner hat in seiner letzten Predigt über die ersten Verse des Petrusbriefes schon darauf hingewiesen, dass Briefeschreiber gerne am Anfang so diesen Klopper bringen, die Kernbotschaft. Wenn wir heute das Evangelium schreiben würden, was würden wir in die ersten Verse reinschreiben? Was wären unsere ersten geschriebenen Worte? Markus beginnt mit einem Hammer und das ist das, was ich heute ein Stück weit auch darlegen will. Er schreibt, dies ist die Heilsbotschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er wusste es. Als Markus das schreibt, wusste er von der Auferstehung, von der Kreuzigung, von der Auferstehung, von der Ausgießung des Heiligen Geistes und von der Wirksamkeit. Nichts anderes wie wir. Wir wissen das auch. Alles begann so, wie in der Heiligen Schrift vorausgesagt worden war. Das schreibt Markus zu Beginn seines Evangeliums. Das ist die Heilsbotschaft von Jesus Christus. Ich möchte deswegen diesem ersten Kapitel diese Überschrift geben, Gott macht in allem den allerbesten Anfang. Wie zu Beginn der Schöpfung von Himmel und Erde, als Gott das Leben ins Dasein rief und den Anfang der Menschheitsgeschichte machte, so begann mit der Sendung seines Sohnes Jesus in diese Welt ein neues Kapitel der Welt- und Menschheitsgeschichte. Dieser Anfang war zunächst eine sichtbare, für unsere Augen erkennbare, in der Weihnachtsgeschichte. Markus berichtet nicht davon, aber die anderen Evangelien. Jesus kommt in die Welt in eine sichtbare Dimension. Aber es gibt dabei noch eine zweite, eine unsichtbare, die aber genauso real ist. In Epheser wird das ganz gut zusammengefasst. Schon vor Beginn der Welt, vor allem Anfang an, hat Gott uns auserwählt. Wir sollen zu ihm gehören. Ja, seine eigenen Kinder sollen wir werden durch seinen Sohn Jesus Christus. Das hat Gott schon damals aus Liebe zu uns beschlossen. Und darum wollen wir als Antwort sozusagen darauf Gottes herrliche, unverdiente Güte rühmen und preisen, die wir durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, erfahren haben. Denn durch das Sterben Jesu am Kreuz sind wir erlöst von den Sünden. Sie sind vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher große Gnade, die er uns beschenkt hat. Von Anbeginn der Welt hat Gott uns im Blick gehabt. Unvorstellbar. Bernd Sjötlacek schon von Anfang an im Blick. Und ich könnte jetzt jeden einzelnen Namen hier einsetzen. Das ist der glücklichste Augenblick in einem Menschen, wenn er sich diesem Angebot öffnet und dadurch das Leben neu gestaltet wird. Jesus kommt in ein Menschenleben ganz neu. Und jeden Tag dürfen wir mit Jesus leben. Dies ist die Heilsbotschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, schreibt Markus. Was für ein donnernder Beginn von Anfang an und du bist Teil davon. Was für eine Dimension. Und noch ein weiterer Gedanke liegt in diesen Versen etwas versteckt. Und da steht, alles begann. Also wir kennen ja diesen Spruch, aller Anfang ist schwer. Davon wissen die großen Leute etwas, die kleinen Leute, die Alten, die Jungen, das kennen wir. Und es gehört zu unseren Erfahrungen, dass wir manche Aufgaben anfangen und nicht beenden. Manche Aufgaben schieben wir auf die lange Bank. Bis fast zu einem krankhaften Verhalten, dass wir alles auf die lange Bank schieben. Manchmal ist es einfach nur Unlust, Trägheit. Manchmal hat es auch was mit der Schwierigkeit des Projektes zu tun, mangelnder Kenntnis, Unsicherheit und Kraftlosigkeit. Und wir können durchaus unterschreiben, aller Anfang ist schwer. Und wir machen ja unsere Kinder Mut und sagen, starte erstmal. Ja. Gebt nicht auf, bleib dran. Tausendmal gesagt, tausendmal zu mir gesagt, das ist die Erfahrung. Behalten wir das mal im Hinterkopf. Aller Anfang ist schwer. Zurück zu unserem Text. Heilsbotschaft von Anfang an Gottes Sohn. Jesus, der Sohn Gottes, ist beim Vater im Paradies. Und wie unfassbar schwer muss es für den Sohn Gottes gewesen sein, jetzt diesen Rettungsplan für diese Welt damit zu beginnen, in diese kranke, korrupte, verdorbene, kaputte Welt zu kommen. Und wir können nur von Weitem wirklich so erfassen, was das bedeutet, dass Jesus sich vom Paradies auf den Weg macht hier auf unsere Erde. Er, der immer schon da war, der Ewige, kommt und macht mitten in dieser sterbenden Welt den Anfang. Und in allem, was Menschen wirklich wahrhaftig helfen kann, setzt er den Anfang. Er macht den Anfang. Jesus beginnt den Rettungsplan mit seinem Kommen in diese Welt. Und das ist der wichtige Punkt. Er schaut nicht nur geschwind vorbei. So auf dem Kaffee. Mal so nebenbei, mal geschwind reingehuscht. Er fängt auch nicht das Leben bei den Honoratoren an, bei den Würdenträgern. Bei den wichtigen Leuten. Was ist die erste Behausung? Das ist die Krippe. Und die ersten Botschafter sind Schäfer. Die, die da draußen bei den Tieren hausen, ja, die nicht morgens frisch geduscht in die Stadt kommen. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender in einer Person, und das weiß auch Markus, als er die ersten Verse niederschreibt. Jesus kommt und bringt es zu Ende. Wenn er den Anfang macht, liegt darin auch die Kraft zur Durchführung bis zur Vollendung. Jesus, der Anfänger, Vollender des Glaubens. Er kommt und er schafft Glaube, Liebe, Hoffnung, und er will uns stärken. Man kann viel beginnen, aber ob man es zum Ende bringt, das ist die entscheidende Frage. Nicht bei Jesus Christus. Als Markus diese Verse niederschreibt, weiß er, er hat es zu Ende gebracht. Der Plan, um dich und mich zu retten, ist vollendet. In einer vollkommenen Art und Weise beendet. Jesus Christus kommt und vollendet. Jesus Christus kommt und ich darf meine Hand in seine Hand legen. In eine Vollenderhand. Was für eine tröstliche Nachricht. Und daraus ergibt sich eine logische Konsequenz. Und die einzige logische Konsequenz ist doch, wenn ich jemanden kenne, der es vollendet, dann begebe ich mich mit meinem Leben in seine Hand. Und ich überlasse dem herrlichen Anfänger und Vollender doch in allem den Vortritt. Und ich lade ihn doch ein, in meine bruchstückhafte, begonnene Baustellen irgendwie einzuladen. Herr, ich habe Angst, hilf mir, mach mit mir den Anfang. Gib mir gute Gedanken, schenke mir Mut, Vertrauen, Weisheit, die Sache jetzt doch richtig anzupacken. Und in der Tat können wir mit Jesus diese Herausforderungen in unserem Leben ganz offen ins Gesicht schauen. Wir können Jesus diese Baustelle unseres Lebens hinlegen und sagen, das bin ich. Das ist mir gut gelungen, aber das ist mir auch nicht gut gelungen. Ich habe 5-mal angefangen und 5-mal gescheitert oder ersetze 5 durch 10 oder durch was auch immer. Sollte er nicht, der ein gutes Werk in mir begonnen hat, das auch vollenden? Was für eine befreiende Botschaft, dass ich mit meinen Bruchstücken meines Lebens zu Jesus kommen darf. Ich darf mein Leben in die Hand des Vollenders legen. Jesus Christus, Anfänger und Vollender, das ist Evangelium, das ist Freudensbotschaft, das ist Siegesmeldung, das ist Heilsbotschaft, das ist die eigentliche gute Botschaft. Und damit ist auch klar, dass das Evangelium konsequent auch an die Person Jesus gebunden ist. Er ist da. Und das Evangelium ist damit kein Programm, kein Thema, sondern es ist eine Persönlichkeit. Es ist die Persönlichkeit Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, Jesus Christus. Und wie er am Anfang der Zeit die Schöpfung aus dem wirren Chaos ruft und ins Leben, so ruft er auch uns heute diesen Rettungsplan zu. Er beginnt und endet und startet. Und heute auch in Oberramstadt. Für die Menschen in meiner Umgebung, in unserer Umgebung. Und überall auf der ganzen Welt feiern heute die Christen dieses Fest, dieses Beginnerfest der Kirche. Er macht einen neuen Menschen in Jesus Christus. Und vor dieser Perspektive darf ich mein Leben anschauen. Und ich finde das so gut. Wir dürfen unser Leben anschauen. Und da ist nicht einer, der gleich den Zeigefinger hebt und sagt, du hast aber Fehler gemacht und da, das hätten wir besser machen können. Sondern ich darf das ihm hinlegen, anschauen, so ganz objektiv auf den Tisch legen und ihn dazu einladen. Und es ist wie das Kind, habe ich schon gesagt, das seine Hände in die Hände der Eltern legt und davon ausgeht, dass die es gut machen. Der zweite Punkt, Gott handelt sorgfältig und gezielt. Bei Markus fällt auf, dass er ohne große Vorrede hier beginnt. Dies ist die Heilsbotschaft von Jesus Christus. Und die Information zu Johannes dem Täufer bringt er ganz prägnant auf den Punkt. Und er steuert voll auf Jesus Christus zu, im Steilflug, voll Speed, auf den Höhepunkt auf Jesus Christus. Aber schauen wir uns noch mal kurz die großen Linien an. Der Anfang des Evangeliums gilt bei Gott als langfristig vorbereitet. Alles begann so, wie in der Heiligen Schrift vorausgesagt. Da ist weder Laune, noch Improvisation, noch ein spontanes Reagieren, sondern da ist ein planvolles, sorgfältiges Tun, das in einer tiefen Liebe und Treue wurzelt. Das ist die Motivation. Wie es geschrieben steht im Propheten Jesaja, so geschieht es. Johannes trat auf. Und Gottes Taten springen uns nicht einfach an, sie stehen schon längst in seinem guten Wort. Im Alten Testament, weit vor Jesus Christus auftreten, steht das dort drin. Christusgeschichte und Israelgeschichte sind in Gottes Händen und sind miteinander verwoben und wir dürfen das stückartweise erkennen. Das Alte Testament und das Neue Testament bilden eine Einheit auf Christus hin. Mein Bote ist der von Gott Gesandte, lesen wir, der die Ankunft des Sohnes Gottes vorbereiten soll. Und das geschieht zunächst in einer mündlichen Verkündigung des Wortes Gottes. Johannes ist die Stimme eines Predigers in der Wüste. Und trotzdem wird da deutlich, dass es einen Qualitätsunterschied gibt. Johannes ist die Stimme des Predigers, Jesus das Wort Gottes. Johannes zeigt die Sünden auf, Jesus trägt sie weg. Johannes tauft mit Wasser, Jesus mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir lesen, dass Johannes sich noch nicht mal würdig gefühlt hat, die Riemen zu öffnen, was zu Sklavenarbeit gehörte, dann ist das nicht ein unter dem Scheffel stellen, sondern er erkennt seinen eigenen Wert und er erkennt den Wert, der Jesus da hat. Und wer das erkennt, wer er in Jesus ist, der kann die Umstände seines Lebens ganz anders angehen. Aus diesem persönlichen Bezug wächst dann das Selbstvertrauen. Und der Inhalt vom Johannes ist klar. Er ist der Wegbereiter. Er verkündet die Buße. Und im Judentum gab es damals eine große Bußbewegung, aber immer von dem Leistungsgedanken her. Buße, damit es uns besser geht. Johannes predigt Buße, weil das Reich Gottes nahe ist. Ein ganz anderer Plan. Jesus, der Vollender, ist unterwegs und er begrüßt und verkündet Gottes Güte und Freundlichkeit. Und einem solchen Gott begegne ich gerne. Und das wird dann konkret, wenn ich mich wirklich meinen eigenen Fehlern stelle und sie vor Gott ausspreche. Wenn ich seine Vergebung annehme und dann eine andere Richtung einschlage. Das ist die Lebenswirklichkeit, die Johannes hier predigt. Und ich trete heraus aus dem Machtbereich des Bösen und trete in den Machtbereich Gottes, der mir in Gnade begegnet und ich bin ein für alle Mal aus dem Machtbereich des Bösen heraus und im Machtbereich Gottes. Und ich kann nicht aus diesem Machtbereich Gottes heraustreten. Einzelne Taten bekennen, aber das unumfassende Ja Gottes zu mir ist immer da. Johannes predigt die Taufe zur Umkehr und er lädt uns ein, das in der Taufe zu bekennen. Und unzählige Menschen, so lesen wir, kehren voller Sehnsucht zu Johannes. Sie gehen an den Jordan, um Johannes zu hören. Und wichtiger als die geografische Lage ist die Tatsache, dass Johannes die Menschen einlädt, es einfach durch eine Taufe zu vollziehen, es zu begleiten. Wenn man die Worte Johannes folgt, lasse ich mich taufen. Und damit hat aber schon die Taufe vom Johannes eine gewisse Grenze erreicht. Das Leben und Wirken zielt auf Jesus hin. Er ist der Geisttaufer. Im Alten Testament angekündigt, sozusagen als Vorschusszahlung, aber das eigentliche Bezahlwerk passiert durch Jesus Christus. Und nun ist der Messias da und alle Welt wird eingeladen, sich darauf vorzubereiten. Und so unterschiedlich die heutigen Taufdiskussionen auch sind, der Gehorsamsakt, das Ganze zu bekräftigen in der Taufe, ist da. Und in dieser Situation beginnt Jesus zu Johannes zu kommen. Jesus wird hier als ein ganz normaler Person dargestellt. Es war damals ein üblicher Modename, so lesen wir. Und in jüdischen Familien lebten Jesuse dutzendweise. Nichts Besonderes. Meier, Schmidt, Schott, Und da steht drin, sein Heimatort war Nazareth. Ein hübsches, aber bedeutungsloses Wort. Nazareth wird im Alten Testament nicht erwähnt. Und man muss sogar hier in der Bibel dazufügen, in Galiläa. Im Schwäbischen würde man sagen, von der Albra. Also, da kommen die Hinterwäldler ein bisschen her. Der Begriff Galiläa ist in hebräischer Kurzform und bedeutet eigentlich der Bezirk der Heiden. Es ist ein Gebiet besiedelt mit einem bunten Völkergemisch, gebeutelt von endlosen sozialen, politischen Unruhen. Und aus Jerusalemer Sicht ist das ein minderwertiges Gebiet. Ein frommer Jude erwartet aus Galiläa nichts Besonderes, weder ein Propheten, geschweige denn ein Messias. Aus dieser Gegend kam also Jesus. Im Strom der Pilger reiht er sich ein. Wie ein Herr jedermann. So knapp berichtet es der Evangelist Markus. Jesus, der einzige Mensch, der dem Willen Gottes in allem entspricht, tritt unter die Zuhörer. Aber indem Jesus hinabsteigt, gibt er Gott sein rundum gültiges Ja zu diesem ewig gültigen Rettungsplan. Er liebt uns so sehr, dass er diesen Weg geht. Und in Übereinstimmung von Jesus und mit diesem Willen bestätigt Gott in vollendeter Weise diese Handlung. Denn gerade als Jesus aus dem Wasser heraufsteigt, öffnet sich vor seinen Augen die unsichtbare Welt Gottes. Jesus sah den Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube herabkommen. Und dieser Begriff Himmel, den müssen wir noch mal ein wenig anders verstehen. Es ist nicht das Firmament Himmel, sondern es ist die reale Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Das ist das, wo Gott wohnt, wo er seinen herrlichen Wohnort hat. Wenn nun über Jesus der Himmel Gottes auftut, dann ist das wie ein Blick in den Machtbereich Gottes. Hier setzt die frohe Botschaft ein. Und jetzt, da Jesus aus dem Jordan steigt, ist die Zeit gekommen, dass Gott selbst diese Sperre durchbricht. Der geöffnete Himmel ermöglicht das Herabkommen des Geistes. Jesus sah die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Wie die Taube von Noah. Bei der Arche wird die Taube ausgesendet und sie bringt einen grünen Zweig als Beginn einer neuen Welt. So kommt der Geist Gottes neu in diese Welt. Es ist der Beginn. Es ist ein Teil dieses neuen Rettungsplanes. Es ist der geistliche Neubeginn. Und Gott ist fest entschlossen, sein Volk und die Beziehung zu retten und die Beziehung wieder neu herzustellen. Diese Aufgabe wird Jesus in der Kraft des Geistes ab jetzt durchführen und in der Gewissheit, dass der Heilige Geist leben will. Und es ist die einzige unnatürliche Kraft, die wirklich aus dem Tod ins Leben hinführt. Jesus Christus ist der Bevollmächtigte Gottes, auf den es ankommt und an dem sich das Heil oder Unheil der Welt entscheidet. Und die Stimme beglaubigt es. Du bist der Geliebte, der Einzigartige, der Sohn Gottes, an dem Gott seine Freude hat. Wir lesen: Und eine Stimme geschah aus dem Himmel. Aus dem Himmel ist auch nochmal ein Aspekt, war ein anderer Name für Gott. Jetzt beginnt der neue Bund, bekräftigt durch Gott selbst. Gott selbst kommt in seinem Sohn zu den Menschen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Er ist der Sohn. Beachten wir noch, dass die Vorstellung Jesu Christi und sein Angebot an uns alle gilt. Wir sehen hier die Dreieinigkeit zusammenwirken. Der Vater hat die ewige Erlösung geplant, der Sohn hat sie vollbracht und der Heilige Geist verwirklicht sie in unserem Leben. Und es gibt zwischen diesen dreien keine Unstimmigkeit, nie Streit, in vollendeter Harmonie, selbstloser Liebe. Die Taufe von Jesus zeigt uns das nochmal. Der Heilige Geist, der den Sohn stärkt, der Vater, der den Sohn die Liebe vergewissert und der Sohn, der selbst bereit ist, den Willen zu tun. Die Geschichte bei Markus geht danach weiter. Es beginnt die Versuchung Jesu. Und damit ist ganz klar, was hier auch im geistlichen Bereich passiert ist. Mit seinem Sohn greift Gott in das Weltgeschehen ein, in den Machtbereich des Satans. Aber jetzt gibt es mit Jesus einen Alternativplan für diese Welt. Und nicht das, was wir sehen, was um uns herum passiert, hat das letzte Wort. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist haben das letzte Wort. Der Vollender tritt auf die Weltbühne und eröffnet seinen Plan und spricht eine Einladung aus, immer wieder und heute ganz neu. Markus beginnt sein Evangelium mit einem Paukenschlag. Gott schickt seinen Sohn auf die Erde, um einen Alternativplan in Gang zu setzen, der bis heute bis zu uns hier nach Oberramstadt führt. Markus wusste, als er das Evangelium schrieb, um den Ausgang. Er wusste um den Fortgang und er war selbst Teil der weltweiten Evangelisation und damit der Wirksamkeit der Botschaft Jesu. Können wir uns das vorstellen, dass wir ein Teil dieses Alternativplanes sind? Ist uns die Dimension bewusst, dass wir ein Teil dieses Planes sind? Pfingsten 2018 ist so verstanden eine neue Einladung, sich neu darauf einzulassen. Und ich möchte gerne euch dieses Bild so vermitteln, dass wir das tägliche Einerlei, dass wir das sehen. Aber es gibt eine andere Dimension. Es gibt diesen Rettungsplan und wir sind Teil dieses Rettungsplanes. Was wir tun, machen und lassen, soll geprägt sein durch diesen Rettungsplan. Und wir sollen nicht Zuschauer sein, das ist die Einladung. Und das Schöne ist, wir brauchen nicht erst irgendwie das oder jenes erfüllen, bevor wir da eingeladen werden, sondern wir dürfen so kommen, wie du heute bist. Wir sind Ausführer dieses Rettungsplanes, den Gott schon längst vorbereitet hat. Der Vorhang im Tempel zerriss, als Jesus Christus verstarb. Das war dieses Bild, dass das Heiligtum jetzt offen ist. Der Himmel öffnete sich, als Jesus getauft wurde. Der Himmel für die geistliche Dimension, der Heilige Geist kommt. Und die Jünger warteten in Jerusalem auf die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alle. Und der Heilige Geist ist ausgegossen. Er ist wirksam. Und jetzt geht es darum, dass wir mit unserem Leben transparent vor Gott hintreten und sagen, dies ist mein Leben. Ich will das Leben mit dir beginnen. Du Vollender, du Anfänger und Vollender. Und das ist die Einladung heute. Pfingsten 2018 heißt, wir machen uns eins mit dem Rettungsplan Gottes. Und nicht aus uns heraus, sondern der Heilige Geist ist wirksam und er will uns da hineinführen. Es gibt einen Vers, der mich zurzeit die ganze Zeit beschäftigt und mir sehr viel Mut macht. Der steht in Philipper 1, Vers 6. Da schreibt Paulus: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Was für eine Zusage. Und wir sind eingeladen, Pfingsten 2018 in unserem Leben ganz neu wirksam werden zu lassen. Lasst uns dazu Ja sagen. Amen.